ARD.
Ein Brief kommt per Post. Liebe Mieter, Ihr Haus soll verkauft werden und wir möchten am kommenden Freitag mit Interessenten vorbeikommen. Mit freundlichen Grüßen, die Makler. Seitdem ist in einem alten Haus in der Münchner Maxvorstadt nichts mehr, wie es einmal war. Man ging sich freundlich grüßend aus dem Weg, ärgerte sich von Zeit zu Zeit über die lieben Mitmieter, die wieder einmal den Hof als Hundetoilette benutzt hatten, ihre Uralträder in den Fahrradständern verrotten ließen oder die Entrümpelung der Wohnung über die graue Abfalltonne besorgten. So weit, so normal. Und sonst alles gut. Man zahlt langjährig für Max Vorstädter Verhältnisse eine sozialverträglich niedrige Miete, die es erlaubt, eine gute Mischung an Mietern aus allen sozialen Gruppen zu beherbergen. Ganz gemäß der Erhaltungssatzung der Stadt München, die eben dies vorsieht. Eine lebendig lebenswürdige Heimat für Menschen aller Gesellschaftsgruppierungen, die hier ihr Lebensrecht auf Wohnen wahrnehmen, in der Stadt mit Herz. Dann liest man den Verkaufsprospekt. Das vorhandene Potenzial für Mietsteigerungen macht dieses Mehrfamilienhaus besonders interessant für Investoren. Heißt, eine lebendige Hausgemeinschaft wird zum Beifang einer Finanzspekulation.
Im ersten Moment dachte ich, Wahnsinn, dass das doch passieren kann, sowas, weil man hat sich doch relativ sicher gefühlt. Wir hatten die damalige Besitzerin, eine alte Frau, die auch selbst hier wohnte im Haus, ja persönlich kennengelernt noch. Allein wenn man sich den Mietvertrag anguckt, das hat einfach einen Ausdruck von, ja, das ist für die Ewigkeit so ein bisschen.
Ich habe mich ziemlich erschrocken natürlich erstmal, weil meistens ein Hausverkauf nichts Gutes bedeutet und wir eigentlich hier eingezogen sind und hier geplant hatten, sehr lange wohnen zu bleiben und das jetzt alles so ein bisschen in der Schwebe ist durch den Verkauf.
Im schlimmsten Fall würde das quasi von einem Investor oder einer Gruppe gekauft werden, die jetzt halt versuchen, Maximum an Rendite irgendwo am Ende rauszukriegen. Also man denkt da an Dinge wie Luxussanierung, wo halt auch Mieter wirklich in kurzer Frist auch ja, entmietet werden sollen, wo dann auch eventuell mit unschönen Bandagen gekämpft wird oder halt mit unlauteren Angeboten, wie auch immer, oder halt hohen Entschädigungsangeboten meinetwegen, aber halt eben eigentlich gegen meinen Willen. Ich will ja da bleiben.
So wie es Max oder Niklas empfanden, so erging es der ganzen Hausgemeinschaft. Die gefühlte Sicherheit, in diesem alten Haus alt werden zu können, war dahin. Es war doch von der damaligen Besitzerin extra an eine Kulturstiftung vererbt worden, damit die Mieter in Ruhe gelassen würden, verschont von gierigen Impulsen. Denn die Kultur ist doch bei den Guten, dachte sie wohl, wie sich Bewohnerinnen erinnern, die sie noch kannten. Perdu. Ganz plötzlich steht die Münchner Wohnungsnot vor der eigenen Tür. Die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck.
Also wir sind jetzt in München natürlich damit konfrontiert, dass Bodenpreissteigerungen und Bodenpreisentwicklungen eigentlich im ganzen letzten Jahrhundert kontinuierlich nach oben geschraubt worden sind. Und das für den Mietwohnungsmarkt, weil bei uns ganz viele Menschen zur Miete wohnen, eine enorme Verteuerungsspirale bedeutet. Sodass sich ganz normale Menschen, die ganz normal ein mittleres Einkommen haben, wenn sie zum Beispiel in Rente gehen oder wenn eine Lebenssituation sich verändert, plötzlich vor der Frage stehen, kann ich mir die Wohnung noch leisten?
Das ist die drängende Frage, die die Hausgemeinschaft jetzt umtreibt.
Ich würde gern mit dir in einer Altbauwohnung wohnen. Zwei Zimmer, Küche, Bad und einen kleinen Balkon. Ich würde gern mit dir in einer Altbauwohnung wohnen. Ich würde auch manchmal morgens Brötchen holen.
Wohnen ist ja ein Grundrecht. Und insofern ist es aus der Sicht einer Stadtentwicklung falsch, dass Boden und Wohnen als Spekulationsobjekte an der Börse gehandelt werden, meistbietend. Jetzt versuchen wir in der Stadt München mit der sozial gerechten Bodennutzung bei Flächenentwicklungen dagegen zu halten. Wir haben Erhaltungssatzungen, wir haben Zweckentfremdungssatzungen, Umwandlungssatzungen. Also wir versuchen sozusagen an bestimmten Stellen da einzugreifen in dieses Freimarktgeschehen und damit natürlich auch in Eigentumsrechte.
Das Haus liegt in einem sogenannten Erhaltungssatzungsgebiet. Das bedeutet, dass eine Luxussanierung des Hauses schon einmal nicht möglich ist. Aber Sebastian Huss, der Abteilungsleiter Wohnraumerhalt im Amt für Wohnen und Migration, der für solche Fälle zuständig ist, weiß, dass nicht alle Härten verhindert werden können.
Die aktuelle Krux an der Sache mit dem Erhaltungssatzungsgebieten ist im Grunde genommen, dass wir den zeitgemäßen Ausstattungsstandard genehmigen müssen, der im Grunde genommen einen Mindeststandard darstellt und die ausgeführten Arbeiten des Eigentümers dann im Mietrecht entsprechend umgelegt werden. Sprich also, die Maßnahmen sind kein ausgedehnter Luxus, aber die Kosten, die entstehen mit Handwerkern, mit Gerüstbau etc., die dann umlegbar sind, sind eben für manche so hoch, dass sie vom Auszug bedroht sind. Ich würde mir bei Erhaltungssatzungsrecht wünschen, dass wir die Auswirkungen für die Mieterinnen und Mieter noch mehr in den Fokus rücken können und dass wir städtisch oder bundespolitisch endlich Regelungen finden, um die ausufernde Spekulation einzudämmen. Weil nur wenn der Eigentümer im Grunde genommen dieses Spekulationsbedürfnis hat, erst dann ist die Folge ja, dass groß renoviert wird oder modernisiert wird und somit die Mieten dann im Endeffekt steigen.
Das Thema der Spekulation mit Grund und Boden ist nicht neu und war so etwas wie ein Lebensthema des Münchner Altoberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel. Das Scheitern der von ihm Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts als Bundesbauminister vorangetriebenen Bodenrechtsreform beschäftigte ihn bis zuletzt. So erschien seine Schrift »Mehr Gerechtigkeit. Wir brauchen eine neue Bodenordnung. Nur dann wird auch Wohnen wieder bezahlbar«, 2019, ein Jahr vor seinem Tod mit 94 Jahren.
Das Kernproblem ist, was der Hans-Jochen Vogel, unser Altoberbürgermeister, als leistungslose Bodenwertsteigerung gesehen hat. Ich kaufe mir ein Grundstück oder eine Wohnung und ohne dass ich irgendetwas selber tue, ist die nach 20 Jahren oder 30 Jahren das Zigfache wert. Wenn das natürlich dann gewerblich und als Spekulation damit gearbeitet wird, dann ist das kontraproduktiv gegenüber dem Gemeinwohl.
Eine grobe Ungerechtigkeit. Denn wenn eingegriffen wird seitens der Gemeinde oder der öffentlichen Hand, dann muss volle Entschädigung geleistet werden. Wenn aber Planungen Gewinn verursachen, dann bleibt der Gewinn allein dem Eigentümer. Und dieses Thema ist zu meinem Erstaunen völlig von der Tagesordnung verschwunden.
Leider hilft es im Moment rein gar nichts, auf verpasste Gelegenheiten der Politik hinzuweisen. Denn die Situation ist für die Hausbewohnerinnen und Bewohner gegenwärtig bedrohlich.
Es schwebt halt immer so über einen. Das ist halt einer von diesen Faktoren, wo man einfach nicht weiß, was die Zukunft bringt. Das bringt Unsicherheit. Wir haben die Kinder, die hier zur Schule gehen. Wir sind hier sehr verwurzelt. Haben das Problem, dass eigentlich Wohnungen in der Gegend, also generell eigentlich in der Stadt, nicht mehr bezahlbar sind. Das ist mittlerweile so jenseits von irgendwas. Plus die Wohnungen sind natürlich so umkämpft, dass man eigentlich kaum eine Chance hat, da reinzukommen. Also für uns ist so ein bisschen die Sorge, dass wir es uns gar nicht mehr finanzieren können, in München zu bleiben. Also in der Stadt, in der ich groß geworden bin, wo meine Heimat ist, was für mich dann auch insofern problematisch ist, weil das ist ja ein ganz elementares Ding. Also man kann auch woanders leben und glücklich werden und so. Das ist jetzt keine existenzielle Krise, aber es ist eigentlich wahnsinnig schade, dass München so teuer geworden ist, dass normale Menschen eigentlich es sich nicht mehr leisten können, hier zu wohnen. Und das verändert ja auch die Stadt. Also München war schon immer ein bisschen schicker, aber man sieht eigentlich ja auch hier in der Gegend, dass noch viele Altmünchner auch hier wohnen, die einfach so lange da wohnen, dass ihre Mieten noch bezahlbar sind. Aber das wird sich ja über kurz oder lang alles verändern und verändert dann auch das Stadtbild. Und ich glaube, dass Menschen mit normalen Berufen sich ganz, ganz schwer tun, hier ihren Platz zu finden.
Die Stadt verändert sich. Aus Sicht der betroffenen Mieter ist das ein schmerzhafter Prozess. Aber Wie klingt das bei den Profis des Immobiliengewerbes? Nachfrage bei Patrick Eichler, einem der Gesellschafter der Firma, die dieses Haus verwaltet. Er ist außerdem Gerichtsgutachter und zertifizierter Sachverständiger, also ein Experte durch und durch.
Also, man hört ja immer, ich fange mit dem Stichwort Wohnraumnot oder Wohnungsnot an. Man muss grundsätzlich erstmal sagen, dass die Bezeichnung Not aus meiner Sicht eine falsche ist. Denn wer mal wirklich erlebt hat, was eine Not ist, weiß, dass wir hier nicht von einer Not sprechen, sondern wir sprechen faktisch von einem massiven Nachfrageüberhang. Das heißt, man kann es fast nicht bewerkstelligen, dass man alleine bei Besichtigungsterminen zum Beispiel jedem Mieter die Möglichkeit gibt, überhaupt die Wohnungen anzusehen. Was macht man da? Das treibt den Mieter in Verzweiflung. Das verstehe ich absolut, weil er sagt, da mache ich einen Besichtigungstermin mit 20 anderen Leuten oder vielleicht sogar 50 anderen Leuten, die dann die Wohnung anschauen. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, groß mit dem Makler oder sonst wem zu sprechen. Und ob ich dann die Wohnung bekomme, ist nahezu ein Lottospiel. Und das ist Fakt, das kann man auch nicht schönreden. Das ist Tatsache.
Okay, die erste Orientierungsrunde nach dem Schock der Verkaufsankündigung ist erwartungsgemäß verlaufen. Wir sagen, es sieht nicht rosig aus. Und die ersten Interessenten stehen vor der Tür.
Sie können mal durchgehen. Okay. Nach vorne. Rechts die Küche.
Okay. Das ist ja schön hier. Also wir machen das für die Kinder. Die Kinder sind 10 und 13 und dafür kaufen wir es eigentlich. Also ich bräuchte es nicht mehr, das Haus. Mhm. Und ich frage mich jetzt nur, tue ich mir das an, um den Kindern mal ein schönes Haus in Schwabing zu verschaffen. Aber aktuell dreht sich es gerade ein bisschen. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Mehr bleibt momentan auch den Mietern nicht zu tun. Allerdings tun sie das nun immer stärker gemeinsam.
Ja, ich finde, das ist der positive Aspekt, dass die ganze Hausgemeinschaft ein bisschen näher zusammenrückt und vielleicht dadurch ja auch noch mehr. Also es ist ja irgendwie ein schräges, besonderes Haus, finde ich so, aus den ganzen Nachbarn, wie sich das so zusammensetzt. Dadurch, dass ich viele natürlich auch schon seit der Kindheit kenne, ist das nochmal was anderes. Und jetzt entsteht halt auch so ein Bedarf und dadurch aber vielleicht ja auch noch was Positives und so weiter, was da zusammengeht.
Zusammen geht von nun an ein reger Austausch über die Situation. Und die hat sich einige Zeit nach den Besuchen der Interessenten plötzlich zugespitzt. Es gibt einen Käufer und der scheint Größeres vorzuhaben. Die Unsicherheit nimmt zu.
Ich will hier bleiben. Und was ich halt so schlimm finde, das ist jetzt mal einfach mal von dem Gefühl her zu gehen. Ja, ich wohne jetzt seit über 30 Jahren hier und irgendwie ist es so schon sehr bedrückend. Also ich gehe jetzt nicht und denke jeden Tag dran, aber manchmal merke ich so, in der Nacht habe ich davon geträumt oder träume ich davon. Mhm. Und in gewissen Situationen, wenn es einem dann doch näher kommt und man es realistisch anschaut, hat man einfach Angst. Angst, heimatlos zu sein.
Wenn man dann in Rente gekommen ist, nach 35 Jahren Wohnungszeit in diesem Haus, dann fängst du neu an, dir eine Existenz zu suchen, ein Dach über dem Kopf zu suchen, in einer Stadt, wo es keine Wohnungen gibt. Bezahlbare. Das ist schon bedrückend. Das macht Ängste. Und es macht krank.
Das ist einfach erschreckend jetzt, der Gedanke. In dieser Gegend bekommt man keine bezahlbaren Wohnungen mehr. Also jetzt im Moment
hat
man
da keine Chance. Ohne Vorwarnung, ohne Information. Plötzlich von heute auf morgen.
Und das Schlimme ist, in der heutigen Zeit, jeder redet von Empathie und Menschenwürde und soziales Engagement und so weiter. Und es ist so traurig, dass es so oberflächlich ist und dass es so verlogen ist gewisser Hinsicht. Ich möchte den neuen Besitzer nichts unterstellen, aber allein die Tatsache, warum hat er uns nicht alle angeschrieben und hallo, ich bin der neue Besitzer, können wir uns irgendwie zusammensetzen? Ich würde euch gerne alle mal kennenlernen. Nein, alles über die Hausverwaltung, die chaotisch ist, weil wir nur eine Nummer sind. Da fängt es doch schon an. Mhm. Und da fängt es doch schon an, dass man denkt, der will uns nichts Gutes.
Ob er Gutes oder nicht so Gutes will, weiß man nicht. Denn der neue Käufer bleibt in seinen Absichten nebulös. Ein Interview lehnt er ab, da er, wie er zweimal betont, ja doch als der Böse dargestellt werden würde. Und was er mit seiner Investition vorhätte, sei Privatsache. Warum wird er es wohl gekauft haben? Noch einmal Patrick Eichler.
Faktisch aus Renditegründen. Es gibt keinen anderen Grund. Denn wenn ich aus Wohlfahrtsgedanken oder sozialer Sicht sowas mache, dann funktioniert das nicht, weil es schlichtweg unwirtschaftlich ist. Ich kann nicht viele Millionen für ein Gebäude zahlen und bekomme das Geld nicht mehr zurück. Dann kann ich es auch spenden. Das ist jetzt sehr salopp ausgedrückt, aber das ist faktisch so. Deswegen sollte es ja auch mehr Genossenschaften geben zum Beispiel und solche Geschichten. Also wenn jemand so ein Gebäude kauft, dann will er das Gebäude entweder so optimieren, dass er gleichzeitig mit dieser Optimierung natürlich rentabel seine Rendite optimiert. Das ist vollkommen klar. Ich stecke was rein, ich hole was raus. Das ist der einfache Gedanke. Aber Fakt ist, dass das, was zurückkommt, größer sein muss als das, was man reinsteckt.
Tja, die Sicht der Investoren. Was aber wäre, wenn es bei der Investition nicht um Gewinnoptimierung ginge, sondern um eine Investition in mehr Lebensqualität, um die Sicherung eines vertrauten Wohnumfeldes und um die Möglichkeit, in diesem Umfeld in einer solidarischen Nachbarschaft alt zu werden? Was klingt wie ein naiver Traum, ist Realität für die Mieterinnen und Mieter eines Hauses im Münchner Stadtteil Haidhausen.
Wir sind in der Wörthstraße 8 im zweiten Stock bei Katrin und Wolfgang und Andi und Verena sind noch da. Wir wohnen hier alle schon sehr lange im Haus.
Wir sind bisher Mieter in unserem Haus und wir möchten das Erbbaurecht in unserem Haus kaufen und Mieter bleiben. Und da gibt es ein Konstrukt vom Mietshäuser-Syndikat, das wir quasi hier abbilden. Also wir bleiben Mieter, aber als Mieter bewirtschaften wir auch das Haus und sorgen uns um die Finanzierung. Das Haus gehört sich nachher selber. Das heißt, eine GmbH, die von einem Verein bewirtschaftet wird.
Das Mietshäuser-Syndikat ist eine Organisation, die Anfang der 2000er Jahre in Freiburg gegründet wurde und seither bundesweit über 170 Projekte und Initiativen dabei unterstützt, ihr Wohnen in die eigenen Hände zu nehmen. Das Hauptproblem des Wohnens, zumindest in Metropolen wie München, sind die horrenden Kosten. Dafür hat man eine pfiffige Lösung gefunden. Der Eigentumstitel erworbener Immobilien liegt nicht bei Einzelnen, sondern bei einer jeweils gegründeten GmbH, die zwei Gesellschafter hat. Einen Hausverein, bestehend aus den Mietern des Objektes, und das Mietshäuser-Syndikat, das ein Vetorecht ausübt, um eine Vermarktung der Immobilie zu blockieren. Das klingt in der gebotenen Kürze kompliziert, ist auch herausfordernd für die beteiligten Mietparteien, aber es kann sich lohnen, denn die Mietkosten spiegeln nur den aktuellen Bedarf wider, um das Haus zu erhalten und füttern nicht den Investor.
Wohnen ist nur so teuer, weil Leute damit Gewinn machen. Das ist das Einzige. Und momentan, also wir hatten hier Durchschnittsmieten unter 10 Euro und die Eigentümer haben halt jährlich viel Geld rausgezogen, wenig investiert. Wir, indem wir das umsetzen und natürlich viel fremdfinanzieren müssen, haben erstmal hohe Finanzkosten, die über die Jahrzehnte aber dann auch sinken sollen. Aber generell, ja, wenn niemand Gewinn rauszieht, ist Wohnen nicht so teuer.
Das Konzept ist ja das, wir zahlen eine Kostenmiete. Also wir zahlen die Miete, die entsteht dadurch, durch die Kosten, die das Haus praktisch braucht. Da ist der Erbpachtzins dabei, da ist die Rücklage dabei für Reparaturen, da sind die Verwaltungskosten dabei und lauter solche Sachen. Und auch die Finanzierungskosten von der Bank und so. Und dieser Gesamtbetrag, der muss natürlich durch die Mieten finanziert werden können. Und dann haben wir halt so eine Durchschnittsmiete ausgerechnet, die liegt bei knapp 12 Euro. Und da ist das solidarische Mietkonzept halt so, dass jeder in einem bestimmten Rahmen zahlen kann, was er kann, so mehr oder weniger.
Das Projekt in der Wörthstraße 8 klingt faszinierend. Und es fasziniert auch die Menschen. Zahlreiche Medien haben darüber berichtet. Es ist so etwas wie die Bewunderung, die man den Bewohnern des berühmten gallischen Dorfes entgegenbringt. Bewunderung vielleicht auch wegen des Mutes und vor allem wegen der großen Energieleistung, die alle Bewohner und Bewohnerinnen aufbringen müssen.
Das eine ist quasi, wir haben uns wöchentlich getroffen im Plenum. Das war aber auch irgendwie notwendig, weil wir auch irgendwie uns treffen wollten, um auch Sorgen und Nöte loszuwerden. Es hat auch gut getan, sich jede Woche zu treffen. Aber es gab auch tatsächlich Arbeitsgruppen, die sich zusätzlich getroffen haben, die den Finanzplan ausgearbeitet haben, die die Verträge gemacht haben, die Verhandlungen mit den EigentümerInnen gemanagt haben. Also da sind eben die Arbeitsgruppen, das sind einige wenige, die sich da ganz, ganz tief reingekniet haben. Und das war sicher mindestens ein Teilzeitjob zusätzlich.
Also ich habe sicher vierstellige Stundenanzahl reingesteckt. Im ersten Jahr gab es, glaube ich, keinen Tag, wo ich unter einer Stunde an diesem Hausprojekt saß. Und das ist schon zehrend gewesen, aber Auch erfüllend. Auch erfüllend, weil wir uns in einen Bereich hineingearbeitet haben, wie Wohnen anders finanziert werden kann. Und was mich persönlich auch sehr gefreut hat, dadurch, dass wir auch in die Öffentlichkeit mussten, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um das Ganze ins Rollen zu bringen, dann auch zu sehen, dass wir einen kleinen Teil auch irgendwo in der Stadtpolitik vielleicht bewegen können als positives Beispiel. Also das war eine sehr intensive Zeit für mich auf jeden Fall. Und jetzt wird es Gott sei Dank ein bisschen ruhiger.
Projekte wie dieses sind wichtig in einer Zeit, da Wohnen zum Luxusgut wird. Sie zeigen, dass es Alternativen geben könnte. Sie motivieren Mieter, aber auch die Politik. Angestachelt durch das Engagement der Wörthstraßenaktiven beteiligte sich die Stadt München mit einem großzügigen Darlehen an dem Projekt unter der Maßgabe, einige Wohnungen nach dem Freiwerden an sozial bedürftige Nachmieter zu vergeben. Aber das Projekt als Ganzes ist stark vom sozialen Bewusstsein der Bewohnerinnen und Bewohner durchdrungen, die versuchen zu beweisen, dass Wohnen kein Spekulationsthema sein darf und auch nicht sein muss. Das Beispiel aus der Wörthstraße war für die Hausgemeinschaft in der Maxvorstadt vielleicht zu anspruchsvoll. Vermutlich ging es dort doch einfach zu schnell. Fakt ist, es gibt einen neuen Besitzer. Und wie in zu vielen ähnlichen Fällen bleibt dort nur warten und hoffen. Hoffen darauf, dass das Erbe Hans-Jochen Vogels in der Stadtpolitik fortwirkt und endlich Früchte trägt in Form von Gesetzen, die sich am Gemeinwohl orientieren und nicht an den Einzelinteressen der Spekulanten.
Grund und Boden ist nicht ein beliebiges Produkt, das man je nach Bedarf produzieren oder auch nicht produzieren kann. Grund und Boden ist ebenso wie Luft und wie Wasser eine Voraussetzung für das menschliche Leben. Ohne Grund und Boden kann man nicht leben. Und deswegen muss also hier dasselbe gelten, was ja für das Wasser nach einer etwas kritischen Periode, wo man auch angefangen hat, die Wasserversorgung zu privatisieren, in öffentlicher Verantwortung steht.
Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann gehen wir in Scheiben. Entschuldigung, ich sag, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben. Bleiben. Wir gehen nicht mehr weg.
Wir gehen nicht mehr weg.
Gekommen, um zu bleiben.
Bleiben.
Wie ein verdreckter Fleck.
Wie ein verdreckter Fleck.
Gekommen, um zu bleiben.
Bleiben.
Wir gehen nicht mehr weg.
Wir gehen nicht mehr weg.
Dieser Fleck ist in der Hose, ist er nicht mehr auszuhalten. Gekommen, um zu bleiben.
Bleiben.
Wir gehen nicht mehr weg.
Wir gehen nicht mehr weg.
Dieser Fleck ist in der Hose, ist er nicht mehr auszuhalten. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen.